Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, das Lied hat uns schon ins Thema mit hineingenommen, ins Grundprogramm. Positiv, dass Gott uns zum Leben berufen hat und dass wir deshalb auch mit seiner Hilfe Leben fördern sollen, nach unseren Kräften und eben nicht sterben lassen. Das Thema heute ist ja das Gebot, du sollst nicht morden, 2. Mose 20, 13. Wer aufschlagen will, 2. Mose 20, 13, gucken, ob es wirklich dasteht, sonst viel lesen wir heute gar nicht dazu. Das ist kurz und prägnant. Ich habe das Thema dazu formuliert, Leben und Sterben lassen. So hieß im Jahr 1973 der Titel eines James-Bond-Films. Und ich habe diesen anstößigen Titel bewusst als Predigtthema übernommen, denn um genauso ein anstößiges Verhalten geht's ja bei diesem Thema. Menschen, denen Gott das Leben geschenkt hat, die diese Gabe des Lebens für sich ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen, lassen andere unbarmherzig sterben und sprechen ihnen das Recht auf Leben ab. Leider wird diese Predigt von daher stärker mit viel kritischen Entwicklungen befasst sein. Ich sage aber schon zur Entwarnung, liebe Geschwister, am nächsten und übernächsten Sonntag wird es dann wieder positiver. Nächsten Sonntag Familiengottesdienst, kleiner Mann kommt ganz groß raus und am Sonntag drauf Ehe mit Bestandsgarantie. Da geht es dann wieder positiver und mutmachender zur Sache. Heute leider vom Thema und von der Zeitbedingtheit, von der Aktualität des Themas, muss auch deutlich Kritisches in unsere Zeit hinein vom Wort Gottes her gesagt sein. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, dass ich das Gebot anders zitiert habe, als es üblicherweise formuliert wird. In den meisten Übersetzungen heißt es, du sollst nicht töten. So Luther, Elberfelder, Menge, Schlachter, auch die neuere Hoffnung für alle. Das ist aber falsch. Im Grunde genommen ist es falsch, weil es grob ungenau ist. Richtig übersetzen hier die katholische Einheitsübersetzung und die Gute Nachricht von 1997. Du sollst nicht morden. Darum geht's. Mord kann sich sowohl nach unserem heutigen Sprachgebrauch wie auch nach dem Sprachgebrauch der Bibel nur auf das Töten von Menschen beziehen. Und genau da und auch nur da hat dieses Gebot seinen Sinn und sein Anwendungsgebiet. Calvin zeigt, dass die geistliche Grundlage dieses Gebots deshalb in der besonderen Würde des Menschen liegt, die Gott ihm gegeben hat. Er sagt, das Gebot hat zwei Gründe. Erstens, der Mensch ist Gottes Ebenbild. Und wer deshalb einen Menschen antastet, der tastet nicht nur die Würde des Menschen, der tastet die Würde Gottes an. Und so sagt ja auch 1. Mose 9, Vers 5 folgender Gott zu Noah: Ich will des Menschen Leben rächen an einem jeglichen Menschen, als der sein Bruder ist, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bild gemacht. Und der zweite Punkt, der Mensch ist ja nun der andere Mensch, unser eigen Fleisch und Blut, im Sinne das Wort, alle zum gleichen Menschengeschlecht gehören. Und in diesem Sinne ist auch interessant hier, dass die Bibel den anderen als Bruder bezeichnet. Geschieht, soweit ich es weiß, vermutlich nur hier. Die anderen sind nicht einfach alle Brüder im geistlichen Sinne und deshalb auch nicht alle Gottes Kinder, was häufig platt und falsch gesagt wird. Aber alle Menschen sind einander Brüder in diesem Sinne, dass sie alle Glieder des einen Menschengeschlechts, alle Angehörige der einen Menschenfamilie sind. Und wer deshalb anderen Menschen die Würde und das Recht zum Leben abspricht, spricht sich damit unmittelbar, ob er es weiß oder nicht, auch selber das Recht zum Leben und die Würde des Menschen ab. Denn wenn ich es dem anderen aberkenne und damit grundsätzlich dem Menschen, dann damit auch mir selber, der ich zum gleichen Menschengeschlecht gehöre. Der Mensch hat als Ebenbild Gottes und als Krone der Schöpfung eine absolut einzigartige Würde in der Welt des Geschaffenen. In dieser Erkenntnis und im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen sagt Artikel 1 des Grundgesetzes deshalb, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist die erste Aussage, die in unserem Grundgesetz für unseren Staat gemacht wird. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Und Gott hat als Schöpfer des Lebens, als Einziger das Recht, Überleben und Tod des Menschen zu entscheiden. 5. Mose 32, ich bin's allein. Und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und heilen. Und ist niemand, der aus meiner Hand errette. Auch das gilt zum Heil und Segen, aber auch zu Gericht und Strafe. Wer sich am Menschen vergreift und damit an Gottes Ordnung, muss auch den Schlusssatz hören. Und es ist niemand, der aus meiner Hand errette. Deshalb hat auch der Mensch selbst nicht das Recht, sein Leben zu beenden. Der gottlose Humanist, der die heutige Zeit gesinnungsmäßig dominiert, sieht das natürlich anders. Er erkennt ja über sich ausdrücklich keinen Schöpfergott an. Er ist für sich selbst Maß und Autorität aller Dinge. Geistlich ist die Sache dagegen ganz klar. Selbstmord ist aus zwei Gründen besonders verwerflich. Wer sich selbst das Leben nimmt, greift, wie wir schon gehört haben, ins Recht ein, das Gott alleine zusteht. Und zweitens, Selbstmord ist mehr oder weniger immer ein Akt der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit und damit auch des fehlenden Vertrauens zu Gott. Wer sich selbst das Leben nimmt, sagt damit ja nichts anderes als, Herr, meine Lage ist so verzweifelt und so verfahren und so aussichtslos, da kannst auch du mir nicht mehr helfen. Deshalb gibt es nur noch eine Lösung, nur noch einen Weg, dass ich dieses unerträgliche, aussichtslose Leben beende. Es traut in dieser Konsequenz Gott die Hilfe nicht mehr zu. Das kann man sicher sagen, ist es geistlich besonders verwerfliche, kritische an dieser Tat. Bei krankhaft Depressiven müssen wir die Sache sicher noch mal anders beurteilen. Ich kann um der Kürze der Zeit und der Fülle der Punkte, die von diesem wichtigen Thema betroffen sind, nicht weiter darauf eingehen. Ich kann nur Grundlinien ziehen. Dass sich das Gebot also ausschließlich auf Menschen bezieht, kann das Töten von Tieren davon nicht betroffen sein. Das nimmt nicht jedem Tierschutzgedanken sein Recht, aber weder der Verzicht auf Fleisch noch auf das Tragen von Pelzkleidung kann mit diesem Gebot begründet werden, kann sich auch überhaupt nicht auf die Bibel berufen. Dazu eine interessante Frage, liebe Geschwister. Wer war in der Bibel der Erste, der getötet hat? Zwei Möglichkeiten haben wir, Kain oder Gott. Wo hat Gott getötet? Direkt unmittelbar nach dem Sündenfall. 1. Mose 3, 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Wo hatte Gott diese Leibröcke aus Fell her? Ziemlich sicher nicht aus der himmlischen Kunstpelzindustrie. Von einer solchen berichtet uns die Bibel nichts. Das heißt, Gott selbst eigenhändig vollzieht als Erster die schreckliche Konsequenz aus der Sünde des Menschen. Von nun an, augenblicklich von dem Moment an, als Adam und Eva in die verbotene Frucht gebissen haben, steht diese Welt und das Leben auf ihr unter der Herrschaft des Todes. Wir können auch anders sagen, die erste und unmittelbare Folge der Sünde ist, dass Tiere sterben müssen, um die Blöße von Adam und Eva zu bedecken. Wenn wir über diesen Vorgang nachdenken, sehen wir auch die Unerbittlichkeit der Sünde und des Todes, die da ganz strikt, ganz hart sofort sich durchzieht und umsetzt. Ab jetzt gehören Tiere auch auf den Speiseplan. Das war im Garten Eden nicht so. 1. Mose 1 lesen wir, dass nur Pflanzen, sowohl den Tieren wie auch den Menschen, zur Nahrung bestimmt waren. Nach dem Sündenfall aber dienen auch Tiere dem Menschen zur Nahrung und zur Kleidung. Und nach dem Sündenfall hat Gott auch Tieropfer angeordnet. Und wir sehen, dass schon aus diesen ganzen Gründen dieses Gebot nicht heißen kann, du sollst nicht töten, sondern nur heißen kann, du sollst nicht morden, was übrigens auch der hebräische Ausdruck an dieser Stelle deutlich macht. Das heißt auch, liebe Geschwister, aber als nächstes, das hat jetzt aber nichts mit den Tieren, sondern mit dem Thema an sich zu tun, auch der Pazifismus kann sich nicht auf die Bibel berufen. obwohl das häufig geschieht. Im Gegenteil, auf die Gefahr hin, manchem auf die Zehen zu treten. Der Pazifismus, die grundsätzliche Ablehnung von Gewalt, grundsätzlich, egal wo, immer und überall, ist politische und geistliche Schwärmerei. Es ist politische und geistliche Schwärmerei. Gott selbst hat in der Bibel Kriege angeordnet. Deshalb sind Aussagen wie Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein, haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehört, schlicht dumm. Einfach falsch. Richtig ist in dieser Aussage, dass der Krieg natürlich nicht der ursprüngliche Wille Gottes ist. Gott will Frieden und Gott schafft Frieden. Heute schon in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, im Heil und im Frieden, den er uns durch Jesus anbietet. Aber erst am Ende der Zeit, vor allem in der Ewigkeit, wird vollkommener, wirklicher, umfassender Friede sein. Und bis dahin, bis Christus wiederkommt, leben wir in einer gefallenen Welt. In einer Welt, in der das Böse herrscht und in der dem Bösen notfalls auch mit kriegerischer Gewalt entgegengetreten werden muss, in dem dem Bösen mit Gewalt Grenzen gesetzt werden müssen. Das haben sogar die Grünen, ihr werdet euch erinnern, im Zusammenhang des Jugoslawienkriegs schließlich und endlich begreifen müssen. Bis dahin strikte Pazifisten, muss man sagen, angesichts aber der barbarischen Vergewaltigungslager, nicht nur vor den Toren Europas, sondern in Europa, ging selbst den Grünen der pazifistische Hintern auf Grundeis. Lasst mich es mal so etwas lapidar sagen. Sie mussten erkennen, so viel Böses muss zur Not auch mit Waffengewalt gestoppt werden. Und wer das nicht erkennt, deshalb habe ich gesagt, der begeht politische Schwärmerei und er begeht geistliche Schwärmerei, weil er die Wirklichkeit des Bösen seit dem Sündenfall auf dieser Erde, die eine geistliche Wirklichkeit ist, nicht wirklich ernst nimmt. Die Obrigkeit hat deshalb nicht nur das Recht, sie hat die von Gott gegebene Pflicht, ihre Bürger gegen Gewalt von innen und von außen zu schützen. Sie muss das tun. Gegen Gewalt von außen durch Militär, gegen Gewalt von innen durch Polizei und Strafvollzug. Luther hat eine ganz breite Schrift darüber geschrieben, ob Kriegsleute in seligem Stande sein können. Hat das in alle Richtungen durchdacht und wir wissen, sowohl zu Johannes dem Täufer, meines Wissens auch zu Jesus, kamen Soldaten unter der Verkündigung angesprochen und haben gefragt, ob sie denn überhaupt noch, wenn sie zum Glauben kommen, im Kriegsdienst sein dürfen, und wir kennen die Antwort, ja, aber lasst euch genügen an eurem Sold. Beteilt euch nicht an Plünderungen, an Morden, an Vergewaltigung und so weiter, was als Folgen des Krieges überall sonst auch mit dazugehört. Das alles nicht. Aber am strikten Befehl der Obrigkeit, dem Feind von innen und von außen entgegenzutreten, kann auch der Christ mitwirken, aktiv. Der nächste Punkt ist noch viel brisanter, liebe Geschwister. Denn der Strafvollzug kann nach Aussage der Bibel ganz klar auch die Todesstrafe mit einbeziehen. Damit steht die Bibel strikt gegen die heutige allgemeine öffentliche Meinung. Ich weiß, dass das auch in vielen christlichen Gemeinden anders gesehen wird, als es die Bibel sagt. Ich weise deshalb nichtsdestotrotz unerschrocken auf das hin, was die Bibel sagt und womit sie meines Erachtens bis heute brandaktuell ist. Bei uns herrscht ja zumindest öffentlich Einmütigkeit, dass die Todesstrafe Kennzeichen eines barbarischen und unterentwickelten Landes sei. Ich wage zu behaupten, nicht nur Gottes Wort sagt uns das anders, auch die Wirklichkeit des Strafvollzugs sagt uns etwas anderes. Gottes Wort sagt uns, die Obrigkeit hat das Schwert. Römer 13. Wozu hat sie das Schwert? Mit dem Schwert wird in der Regel nicht Eischnee geschlagen. Es dient auch nicht vorwiegend als Stiel für Zuckerwatte. Die Obrigkeit, sagt Paulus, hat das Schwert zur Bestrafung des Bösen. Hier ist also nicht die militärische Gewalt nach außen, sondern die rechtliche Gewalt der Polizei und des Strafvollzugs gemeint. Und da dient das Schwert zur Enthauptung, zur Todesstrafe. Ganz klipp und klar, zu nichts anderem. Auch hier geht die Sichtweise der Bibel und eines gottlosen Humanismus notwendigerweise wieder weit auseinander. Denn der Humanismus, von Gott abgewandt, sieht natürlich diese Welt mit diesem Leben als die einzige und letzte Wirklichkeit. Und da müssen wir immer wieder auch feststellen, liebe Geschwister, Wir merken auch als Christen, auch als Gemeinde Jesu im Jahr 2009, sind wir natürlich von den Denkweisen unserer Zeit und damit auch von den Denkweisen eines gottlosen Humanismus oft intensiver und heimlich geprägt, mitgeprägt. Deshalb ist es wichtig, sich das auch immer wieder vor Augen zu führen. Vor Gott sieht diese Sache ganz anders aus. Denn vor Gott steht das Leben nicht unter dem Eindruck von 50, 70 oder 100 Erdenjahren. Vor Gott steht das Leben unter dem Eindruck der Ewigkeit. Und ob deshalb jemand durch Krankheit, durch Unfall, durch Krieg oder auch durch Todesstrafe einige Jahre oder Jahrzehnte früher oder später aus diesem Erdenleben abscheidet, das ist angesichts der Ewigkeit zwar nicht unwichtig, aber doch zweitrangig. Die entscheidende Frage, die erstrangige ist, wo bringt der Mensch seine Ewigkeit zu? Außerdem, und das unterscheidet weder die Bibel, weise ich immer wieder darauf hin, zeigt sich in vielen Punkten, so auch hier, die Sichtweise der Moderne von der Sichtweise Gottes, dass die Bibel und dass Gott nicht so stark auf den Einzelnen fixiert ist, sondern sehr stark auf die Gemeinschaft und damit auch auf die Gefahr, die vom Einzelnen für die Gemeinschaft ausgeht und die im Interesse der Gemeinschaft nötigenfalls zu beseitigen ist. Wir sind da übrigens mittendrin in den brandaktuellen Diskussionen um Triebtäter, Serienverbrecher und Terroristen. Wir sehen ja gerade auch, wenn es um Triebtäter geht, letztlich die unheimliche Hilflosigkeit unserer ganzen Rechtsprechung und unseres ganzen Strafvollzugs. Und wir sehen, wie schwärmerisch und wirklichkeitsfremd, ja, ich sage, wie zerstörerisch in vielfacher Hinsicht unser derzeitiger Strafvollzug ist. Ich denke, ich brauche da gar nicht ins Detail gehen, die Fakten sind bekannt. Wären eindeutig überführte Triebtäter und Terroristen rechtzeitig hingerichtet worden, dann wäre weiteren Menschen viel unnötiges Leid erspart geblieben und dem Staat viel unnötige Geldausgaben. Klingt hart, lohnt sich aber in Ruhe drüber nachzudenken. Stattdessen werden Verbrecher, die barbarische Taten begangen haben, Jahre und Jahrzehnte lang auf Kosten der Allgemeinheit gefangen gehalten. Und wir reden hier von sehr hohen Kosten. Wenn wir einmal zusammenrechnen würden, was das gesamte Gefängniswesen in Deutschland an Kosten verursacht. Und irgendwann werden sie zumeist wieder freigelassen, denn eine wirklich lebenslange Haftstrafe gibt es bei uns ja fast gar nicht mehr. Wirklich lebenslang. Und dann begehen sie die nächsten abscheulichen Verbrechen. Und dass die ganzen psychologischen Gutachten hier in der Regel keinen Pfifferling wert sind, das erlebt unsere Gesellschaft Jahr für Jahr auf äußerst tragische Weise. Ich weiß, gegen die Todesstrafe spricht vor allem die Möglichkeit eines Justizirrtums. Es spricht nicht dagegen die besondere Würde des Menschen. Die wird in unserem Strafvollzug auf andere Weise beeinträchtigt. Es lohnt sich für uns und für unsere Politik einmal nachzudenken, was die Bibel dazu sagt. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Geschwister, was sagt die Bibel zum Thema Gefängnis? Die Bibel kennt Gefängnisse, wissen wir. Manche waren in der Bibel gefangen. Aber in Gottes Strafrecht ist die Gefängnisstrafe ausschließlich nicht vorgesehen. Ich denke, aus gutem Grund. Weil Gott den Menschen mit Würde ausgestattet hat und es wohl kaum einen Ort auf dieser Welt gibt, wo die Würde des Menschen so mit Füßen getreten wird wie in den Gefängnissen. Interessant, ich hatte schon mal erzählt von Charles Colson, der Berater war von Nixon und im Zusammenhang der Watergate-Affäre mit auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Er kam zum Glauben und hat im Ansehen und Erleben dessen, was in Gefängnissen geschieht, sein weiteres Leben ganz stark einer Gefangeneninitiative verschrieben, die weitgehend sich darum bemüht, nach Möglichkeit Gefängnisse abzuschaffen. Erfreulicherweise fehlt uns den meisten, denke ich, die Erfahrung von Gefängnissen. Aber Gefängnisse sind aller Regel keine Orte der Läuterung, sondern der Brutalität, wüstester Gewalt und weiterer verschärfter Kriminalität. Hier wird die Menschenwürde quasi strukturell mit Füßen getreten. Ich erinnere mich noch, in den letzten 2, 3 Jahren ging es in der Neuwiedergegend durch die Presse. Da wurde im Umfeld meines Wissens in Untersuchungshaft ein junger Mann von 2 Mitgefangenen gefoltert und ermordet. Ich denke, es ist gut, dass wir nicht wissen, was alles in Gefängnissen tagtäglich vor sich geht. Ein würdiger und biblischer Strafvollzug kann die Todesstrafe beinhalten, meines Erachtens normalerweise aber nicht die Gefängnisse.
Gefängnisse sind Menschen unwürdig. Angesichts der Todesstrafe, liebe Geschwister, haben wir heute eine, gelinde gesagt, merkwürdige Situation. Einerseits, selbst im Blick auf allerschlimmste Triebtäter und Gewaltverbrecher, herrscht eine entrüstete Ablehnung der Todesstrafe. Auf der anderen Seite wird in unserem Land die Todesstrafe jedes Jahr hunderttausendfach praktiziert und kein Hahn kräht danach. Kein Hahn kräht danach. Kein Menschenrechtler geht normalerweise auf die Straße. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete, wurde im Jahr 2007 116.871 Mal die Todesstrafe vollzogen in Deutschland. Man geht davon aus, dass die Dunkelziffer der nicht gemeldeten Todesstrafen um das Dreifache höher liegt. Ich rede von Abtreibungen. 116.871 Mal offiziell, statistisch gemeldete, zur Kenntnis genommen. Wahrscheinlich aber rund 300.000 Mal wird in Deutschland jedes Jahr Menschen das Lechrecht auf Leben aberkannt. Durch die Hand von Ärzten und auf Kosten der Krankenkassen werden sie im Leib der Mutter ermordet. Und das schließlich, ich komme später noch drauf, auf äußerst grausame und bestialische Weise. Dabei sagt das Grundgesetz in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Und nach der Präambel ist der erste und wichtigste Satz, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Zu achten und zu schützen. Verpflichtung, nicht Möglichkeit. Verpflichtung. Das gilt aber heute in unserem Land, man muss wohl sagen, im Wesentlichen in Europa und weltweit nicht mehr für Ungeborene. Wie konnte es trotz dieser klaren Aussage des Grundgesetzes dazu kommen? Doch am 25. Februar 1975 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, es ist interessant zu sehen, wie hier ein Dammbruch sich vollzogen hat innerhalb von wenigen Jahrzehnten. 75. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, das deutsche höchste Gericht. Das sich im Mutterleib entwickelnde Leben steht als selbstständiges Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung. Die Schutzpflicht des Staates verbietet nicht nur unmittelbare staatliche Eingriffe in das sich entwickelte Leben, sondern gebietet dem Staat auch, sich schützend und fördernd vor dieses Leben zu stellen. Was der Staat von dem allem heute noch tut, wissen wir. So gut wie nichts. Nichts. Die Verpflichtung des Staates, das sich entwickelnde Leben in Schutz zu nehmen, besteht auch gegenüber der Mutter. Der Lebensschutz der Leibesfrucht, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir jedes Wort massivst zur Kenntnis nehmen. Der Lebensschutz der Leibesfrucht genießt grundsätzlich für die gesamte Dauer der Schwangerschaft, Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren und darf nicht für eine bestimmte Frist in Frage gestellt werden. Nichts mit meinem Bauch gehört mir. Der Bauch der Schwangeren gehört vorrangig, auch nach dem Grundgesetz, erst einmal dem ungeborenen Leben, das sich in diesem Bauch entwickelt. Grundsätzlich ist Abtreibung bis heute eine Straftat. Paragraph 218 sagt, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe, also nicht mit einem Ordnungsgeld, sondern einer Strafe, belegt bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Allerdings sehen wir im nächsten Satz schon, wie man anfängt, den Schutz des ungeborenen Lebens in Nebensätzen anzutasten. Der nächste Satz heißt, Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eis in die Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne des Gesetzes. Da merken wir die ganze perfide Vorgehensweise, die sich in unserem noch Rechtsstaat, aber bereits ins Unrechtsstaatliche Abdriftende geschieht. Man hat hier willkürlich, wie wir gleich sehen werden, den Beginn menschlichen Lebens frühestens auf die Einnistung der befruchteten Eizelle in der Gebärmutter festgelegt. In einem Nebensatz. Ziel, dass man die abtreibende Pille danach und andere früh abtreibende Methoden damit zulassen wollte. Es ist völlige menschliche Willkür, diese Entscheidung. Die wissenschaftlichen Fakten sagen etwas eindeutig anderes. Nur ein Zitat: Bruno Vollmert, ein international anerkannter deutscher Molekularchemiker, sagte, ein Lebewesen mit der menschenspezifischen Sequenz, also Abfolge seiner DNS, also seiner Erbketten, ist ein Mensch. In welchem Stadium seines embryonalen Wachstumsprozesses es sich auch gerade befindet, also vom Augenblick der Befruchtung an, ist die erste Zelle ein Mensch. Vom Augenblick der Befruchtung, und das kann Ihnen jeder, absolut jeder Mediziner und jeder Biologe bestätigen. Ich erinnere mich an eine höchst interessante Fernsehdiskussion. Heute diskutiert man darüber ja nicht mehr. Das ist schrecklich, liebe Geschwister, dass 100.000-facher Mord in unserem Land nicht einmal mehr diskutiert wird. Das war auch vor 15 Jahren noch anders. So schnell kann sich eine Gesellschaft an Gräueltaten gewöhnen. War irgendwo Anfang, Mitte der 90er Jahre Fernsehdiskussion. Unter anderem eine Germanistikprofessorin war es meines Wissens, ein Mediziner und Biologe. Und obwohl, glaube ich, auch der Mediziner und Biologe prinzipiell eher für Abtreibung eingetreten sind, war dann ein Punkt interessant. Dann fragt der Moderator, wann denn nun wissenschaftlich das Beginn des Lebens festzustellen sei. Beide, Mediziner und Biologe, haben gesagt, wissenschaftlich völlig klar, gibt es nichts zu drehen, zu deuten, zu diskutieren, zu definieren, ganz klar. Menschliches Leben beginnt in dem Moment, in dem die Eizelle befruchtet wird. Weil von dort an ein fließender Prozess stattfindet, jede spätere Deutung und Definition ist völlige Willkür. Völlige Willkür. Dann war hochinteressant die Reaktion dieser Professorin. Die wurde fuchsteufelswild. Sie findet das überhaupt nicht gut, dass hier nach naturwissenschaftlichen Fakten gefragt wird, weil dann durch die Erhebung solcher Fakten die Entscheidungsfreiheit der Frau eingegrenzt wird. Man will Fakten, Tatsachen nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Man will tun, in seinem Gewissen möglichst unbeeinträchtigt, man will tun, wonach einem die Schnauze steht. Und weil wir nicht wissen, was dagegen spricht. Und leider, liebe Geschwister, hat diese Sichtweise, die wissenschaftlichen Fakten beim Beginn des Lebens zu ignorieren, unsere Politik praktisch durchgängig und leider auch unsere Rechtsprechung ziemlich durchgängig übernommen. Das ist äußerst tragisch. Ich sage, ich weiß, dass der Vergleich gefährlich ist. Wir haben hier aber Entwicklungen, die den Entwicklungen des Dritten Reiches nicht mehr weit entfernt sind. Wir haben hier Grundprinzipien, die ganz ähnlich ablaufen, dass Recht systematisch in Unrecht verkehrt wird und Unrecht zum Recht gemacht und erklärt wird. Und einhergehend ein Rede- und Meinungsfreiheitseingrenzung, habe ich schon was drüber gesagt. Man darf deshalb zum Beispiel von Mord bei einer Abtreibung eigentlich auch nicht mehr reden, denn Mord geschieht an Menschen. Ein Ungeborenen aber wurde per Definition das Recht auf Menschsein aberkannt. Sie wurden per Gesetz, per Definition zu Unmenschen erklärt. In der Gesetzgebung hat man sich darauf geeinigt, wenn ich es richtig überblicke, dem Ungeborenen das Recht auf Menschsein und damit auf Menschenwürde und Menschenrechte in den ersten Lebensmonaten abzusprechen. Eine Abtreibung mit Beratungsschein gilt nicht einmal als Straftat. Denn eine Tat, die eigentlich eine Straftat ist, wird straffrei im Falle der Abtreibung, wenn die Frau das will, wenn sie sich beraten lässt und wenn die Tötung durch einen Fachmann ausgeführt wird. Die Beratung ist dabei meines Wissens reine Formsache. Letztlich kommt es nur auf den Willen der Frau und die fachmännische Tötung an. Übertragen wird dieses Prinzip auf andere Bereiche. Es würde dann genügen, wenn ich als Betroffener den Tod eines anderen will und wenn ich dafür sorge, dass seine Ermordung durch die Hände eines Fachmanns, also eines Profikillers, ausgeführt wird. Jeden Menschen, der noch alle fünf Sinne beieinander hat, müssen hier sämtliche Nackenhaare zu Berge stehen. Nur eben, wir reden ja von Ungeborenen, nicht mehr von Menschen, nach der derzeitigen juristischen Sprachregelung. Aber liebe Geschwister, als Christen und überhaupt als Menschen, die für einen freiheitlichen Rechtsstaat eintreten, dürfen wir hier nicht mitmachen, auch in unserer Sprache nicht. Es gehört zu den typischen Kennzeichen eines Unrechtsstaats, dass er Unrecht zu Recht erklärt. Und wer dann für das Recht eintritt, wird laut Gesetz zum Gesetzesbrecher. Beim Thema Abtreibung sind wir im Prinzip hier schon angelangt. Trotz Kürze der Zeit, die geboten ist, zwei Fälle müssen wir hier ein Stück weit rausnehmen und differenziert betrachten. Das ist einerseits die sogenannte medizinische Indikation, wenn durch eine Schwangerschaft das Leben der Mutter gefährdet ist. Solche Situationen kann es geben, waren im Jahr 2007 allerdings nur 3.000 der 116.000 gemeldeten Fälle. Oder die sogenannte kriminologische Indikation, das heißt, wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung war, waren 2007 25 der gemeldeten Fälle. Im Blick darauf, dass es sich hier um eine extreme seelische Ausnahmesituation handelt, hielte ich es moralisch, ethisch, christlich für vertretbar, in einem solchen Fall die Entscheidung der betroffenen Frau zu überlassen. Sage allerdings auch hier, was ich am letzten Sonntag schon gesagt habe, keine Sünde wird besser, wenn wir ihr eine zweite hinzufügen. Die Sünde der Vergewaltigung, so schrecklich sie ist, wird nicht besser, wenn wir ihr die Sünde der Tötung eines Menschen hinzufügen. Aber die ganze große restliche Zahl der Abtreibungen fällt sowieso nicht unter dieses Thema. Verschwiegen wird in aller Regel die Grausamkeit. Jetzt muss ich den Waldemar kurz bitten, mir das Ding, oder er kann es auch selber machen, genau. Ich will euch eigentlich an diesem Sonntag die Sache mit draußigen Details nicht verleiden, aber eins muss doch genannt sein. Wir sehen hier die Trümmer der Absaugmethode. Das ist die häufigste Form der Abtreibung. Der Arzt führt einen Plastikschlauch in die Gebärmutter ein. Das Kind wird mit einem Sog 10 bis 30-fach so stark wie der eines Staubsaugers in Stücke gerissen. Zuerst werden die Arme und Beine vom Körper abgerissen, dann der Rumpf vom Kopf. Und weil der Kopf zu groß ist, der passt durch den Schlauch nicht durch, wird er mit Spezialinstrumenten wie eine Nuss geknackt und dann werden die Einzelteile vom Arzt abgesaugt. Die Trümmer kommen dann in den Verbrennungsofen, die moderne Form des Krematoriums. Ich weiß, liebe Geschwister, das ist extrem unappetitlich, aber Grausamkeit ist unappetitlich. Verschwiegen werden auch, ich kann es auch nur ganz kurz andeuten, das wäre ein breites Extrathema für sich, die körperlichen und seelischen Schäden, die alle auch mit unserem Gebot zu tun haben, dass wir anderen keinen Schaden an Leib und Leben zufügen. Es wird immer so getan, als wäre eine Abtreibung im Prinzip ähnlich wie eine Blindarmoperation oder sonst irgendwas, weit gefehlt. Körperlich weit gefehlt, seelisch noch viel weiter gefehlt. Medizinische Statistiken kommen zum Ergebnis, dass in mindestens 2/3 aller Fälle die Abtreibung zu körperlichen und vor allem schweren seelischen Schäden führt. Schwere Depressionen, psychische Erkrankungen, Alkoholmissbrauch, Selbstmordabsichten, Unfruchtbarkeit, psychosomatische Störungen, lange Latte. Unter denen Frauen, die abgetrieben haben, oft den Rest ihres Lebens unselig leiden, beziehungsunfähig werden, Familien gehen darunter kaputt, wird alles totgeschwiegen. Es passt nicht in die öffentliche Meinung. Das Recht auf Abtreibung ist zum allgemeinen und selbstverständlichen Frauenrecht geworden. Dabei werden ja gerade die Frauen auf diese Weise des staatlichen und gesetzlichen Schutzes beraubt. Sie werden zu leichten Opfern männlicher Erpressung gemacht. Denn das ist ja ein Punkt. Es wäre völlig falsch, auf die Frauen mit dem Finger zu zeigen. In viel mehr Fällen dürfte es das familiäre Umfeld und nicht selten der Erzeuger des abzutreibenden Kindes sein. Denn es gibt ja nun für den Mann keine einfachere Methode, sich den kommenden Unterhaltszahlungen zu entziehen, als die Frau zur Abtreibung zu drängen und dann selbst aller Verantwortung los zu sein. Also hat mit Frauenschutz gar nichts zu tun. Im Gegenteil wird durch dieses Gesetz gerade auch die Frau ihres Schutzes beraubt. Aber liebe Geschwister, wer mordet, bekommt's mit Gott zu tun. Wir sehen das bei Kain. Das vergossene Blut schreit zum Himmel. Es bekommt eine Stimme. Das Blut hunderttausender ermordeter Kinder schreit von deutschem Boden aus jedes Jahr zu Gott. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und weil das nicht auf Deutschland begrenzt ist, sondern auf Drängen der EU und der UNO weltweit geschieht, werden die weltweiten Gerichte Gottes nicht beliebig lange auf sich warten lassen. Es lässt sich geistlich betrachtet in den Fingern einer Hand abzählen. Diese Welt fordert weltumfassend ihren Herrn und Schöpfer heraus. Und es ist nicht gut, sich den Allmächtigen zum Feind zu machen. Das wird die Menschheit noch tragisch zu spüren bekommen. Die Menschenverachtung der Abtreibung setzt sich, das sind wir bei weiteren aktuellen Themen, fort im Gräuel der Euthanasie. Am Beginn und am Ende des menschlichen Lebens, ja, es wird sich durchziehen auf alle Stufen des Lebens, wo es sich um Behinderte und um kranke Menschen handelt. Kritiker der Abtreibung haben von Anfang an darauf hingewiesen, wenn die Würde des Menschen einmal an einem Punkt in Frage gestellt ist, wird sich das wie ein Rattenschwanz durchziehen, und genau das erleben wir heute. Längst wird auf allen Ebenen zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben unterschieden. Wir sind wieder, auch in der Terminsprache und auch in der Gedankenführung, ganz nah am Dritten Reich. Plakat. Die Geisteswelt dieses Plakats, der NSDAP, ist heute längst wieder unter uns. 60.000 Reichsmark kostet dieser Erbkranke die Volksgemeinschaft auf Lebenszeit. Volksgenosse, das ist auch dein Geld. Das fängt an von den vorgeburtlichen Untersuchungen auf Behinderungen, die heute schon vielfach Standard sind. Nicht wenige Ärzte drängen Mütter geradezu zu solchen Untersuchungen. Es gilt längst als unsozial, ein behindertes Kind auszutragen, wenn man von seiner Behinderung weiß, weil man ja damit die staatliche Gesellschaft belastet. Was das in der Folge für Behinderte überhaupt bedeutet, wenn es erstmal unsozial wird, behinderte Kinder zur Welt zu bringen, dann ist es auch unsozial, als Behinderter auf dieser Welt zu leben. Für Alte und Kranke werden die Zeiten rauer. Wir kennen die Diskussion, ob Menschen ab einem bestimmten Lebensalter noch neue Hüftgelenksknochen einoperiert werden oder Ähnliches. Mir fiel es selber ganz unmittelbar auf, als ich nach meiner Herzoperation in der Reha war. Ich wurde intensiv bedrängt, oder mir wurde sehr herzlich, dringlich empfohlen, die Kur über die Mindestzeit hinaus doch mindestens noch um 1-2 Wochen zu verlängern. Rentner, die medizinisch viel schlechter dran waren als ich, sehr, sehr, sehr viel schlechter, die wurden nie danach gefragt. Denn die werfen ja für die Allgemeinheit kein Geld mehr ab, die kosten ja nur noch. Da lohnt sich das ja nicht mehr, mehr als das Allernötigste zu tun. Und liebe Geschwister, zum Schluss betrifft das Gebot, du sollst nicht morden, auch einen Bereich, an dem wahrscheinlich die meisten von uns gar nicht denken. Wo vielleicht sogar erstmal emotional denken, nein, das kann ja hier gar nicht sein. Das ist das heiße Thema der Organtransplantation. Ist ein riesiges Thema, wäre mal einen Fachvortrag eines Fachmanns wert, angefangen von der Haltbarkeit der Spenderorgane, der körpereigenen Abwehrreaktionen, die seelische Belastung, der Wartezeit, dann später mit dem Organ eines Fremden leben zu müssen, die Entscheidungsprozesse für die Angehörigen, das Nicht-Abnehmen, Abschied nehmen können von einem für tot Erklärten, der aber körperlich noch lebt. Ganz, ganz breite Fülle an medizinischen und seelsorgerlichen Themen. Auf die kann ich hier alle nicht eingehen, nur drei wichtige Punkte, die unmittelbar mit unserem Thema zu tun haben. Indem der Mensch in Einzelteilen verhandelbar wird, im buchstäblichen Sinne Organhandel. Wer Internet hat, möge mal das Stichwort Organhandel eingeben und suchen. Wieder die Nackenhaare sträuben sich uns zu Berge. Am Ende wird der Mensch nur noch als Summe seiner Organe, sprich als menschlicher Ersatzteile gesehen, und der Wert eines Menschen bemisst sich dann daran. Dass hier ein grundsätzlicher Angriff auf die Würde des Menschen stattfindet, zeigt das längst praktizierte therapeutische Klonen. Da werden Menschen zur Ersatzteilgewinnung gezüchtet. Der nächste Punkt ist die medizinisch notwendige Entscheidung zwischen dem Ziel einer Behandlung, wenn ein meistens am besten geeignet, in Anführungszeichen, sind ja für eine Organtransplantation Unfallopfer. Wer schon länger krank ist, bekommt Medikamente, die vergiften die Organe, machen sie für eine Transplantation ungeeignet. Unproblematisch sind deshalb junge Menschen, deren Organe noch fit sind, die durch einen Unfall in Lebensgefahr geraten. Und jetzt, das bedenken die meisten nicht, ich habe von einem Fachmann vor Jahren einen sehr guten Vortrag gehört. Jetzt muss der Arzt in einem sehr frühen Stadium entscheiden, worauf zielt meine medizinische Behandlung ab, zur Erhaltung des Lebens dieses Menschen und ihn zu retten, unter Einsatz von Medikamenten und so weiter, oder zur Erhaltung des zu transplantierenden Organs. Denn wenn ich nun viele Medikamente verabreiche, schädige ich das Organ und mache es zur Transplantation ungeeignet. Das heißt, der Arzt ist genötigt, an einem sehr frühen Zeitpunkt, wo ich mit Nachdruck wage zu bezweifeln, ob er wirklich abschätzen kann, ob das Leben des Patienten noch zu retten ist, muss er sich entscheiden zwischen Patient und Transplantationsleber. Und liebe Geschwister, ich will den medizinischen Stand nicht diskreditieren, aber auch Mediziner sind Menschen unserer Zeit und die Moral der Mediziner ist nicht notwendigerweise höher als die Moral des Durchschnittsbürgers. Ich würde mein Leben nicht in die Entscheidungsgewalt eines Mediziners legen, dessen berufliche Karriere, dessen Hoffnung auf Spenden und andere Dinge davon abhängen, ob er sich für meine Leber oder für mich entscheidet. Niemals. Der brutalste und wichtigste und grundsätzlichste Gesichtspunkt aber, und der schließt eigentlich eine Organtransplantation von vornherein zwingend aus, ist die sogenannte Hirntoddefinition. Ich muss an dieser Stelle geschwind sagen, ein Unterschied ist die Lebendtransplantation im Familienkreis. Wenn einer eine Niere braucht, da kann der andere weiterleben. Da ist diese ganze seelsorgerliche medizinische Problematik so nicht betroffen. Wenn dann einer im Verwandtenkreis sagt, ich habe zwei gesunde Nieren, ich spende einem Verwandten eine von meinen beiden, das wäre ein anderer Fall. Auf den kann ich hier nicht weiter eingehen. Ich rede von der grundsätzlichen Transplantation von Toten, sogenannten Toten. Wir haben hier eine unmittelbare Parallele zur Abtreibungsproblematik. Erst durch neue Sprachregelungen des Gesetzes hat man solche Machenschaften überhaupt erst ermöglicht. Denn die klassische und die einzig eindeutige Definition des Todes ist, dass der Mensch an Leib und Seele tot ist, vom Gehirn und vom Körper. Alles andere ist willkürlich. Das heißt, wie wir es alle klassischerweise kennen, ein Mensch stirbt, es kommen keine Reaktionen, die Atmung hat aufgehört und die Organe des Körpers hören auch auf zu arbeiten und infolgedessen tritt irgendwann die Leichenstarre ein. Der Körper verfärbt sich entsprechend, das wissen wir. Das ist die klare, klassische Definition von Tod und das ist die einzig eindeutige. Bei der kann man aber nicht bleiben, wenn man Organe transplantieren will, denn in dem Moment, wo der Körper seine Funktionen einstellt und stirbt, produziert er das bekannte Leichengift. Und das vergiftet die Organe und die können dann nicht mehr transplantiert werden. Denn die würden dann den Körper des neuen Menschen auch vergiften, nur das Leichengift dort übertragen. Und jetzt muss man eine neue Definition vom Tod erfinden und das ist die Hirntoddefinition. Wenn man keine Hirnströme mehr messen kann, auch wenn der Mensch noch atmet, auch ohne Beatmungsgerät, auch wenn die menschlichen Organe noch funktionieren, auch ohne medizinische Apparatetechnik, wenn keine Hirnströme mehr gemessen werden, kann der Mensch für tot erklärt und dann können ihm Organe entnommen werden bei lebendigem Leibe. Und diese Methode ist aus mehreren Gründen sehr strittig und man wird wohl sagen können, auch eindeutig mittlerweile falsch. Denn mittlerweile haben sich die Apparate verbessert und man kann heute Hirnströme messen von Menschen, die man mit Apparaten vergangener Generationen nicht messen konnte, die selbstverständlich für hirntot erklärt wurden. Heute weiß man, die sind nicht hirntot. Andere Punkte, was die Allgemeinheit, wir haben hier eine ähnliche Situation, Fakten werden systematisch totgeschwiegen. Wenn jemandem Organe entnommen werden, bekommt er ein Tuch übers Gesicht gelegt. Warum? Weil es häufig vorkommt, dass während der Organentnahme der Tote die Augen aufmacht und den Arzt und die Schwestern, die ihm die Organe entnehmen, anschaut. Das ist mit einer seelischen Belastung für die Betreffenden verbunden. Deshalb deckt man die Augen zu, damit die das nicht sehen. Macht ein Toter die Augen auf und schaut einen Arzt an. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren sehr deutlichen Lebenszeichen, die für tot erklärte bei einer Organentnahme von sich geben. Das Grundproblem ist, unabhängig von allen medizinischen Fakten, das Problem, dass wir ja gar nicht genau medizinisch wissen, was Leben ist. Wo das menschliche Bewusstsein und das menschliche Empfinden sich vom Körper definitiv getrennt hat. Es entzieht sich vermutlich auch vor Dauer der letzten wissenschaftlichen Nachprüfbarkeit. Aber es deutet viel darauf hin, dass eine Organentnahme zu Transplantationszwecken grundsätzlich an wirklich lebendigen Menschen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das bewusst wahrnehmen und Schmerzen empfinden, vorgenommen wird. Und schließlich schafft die Transplantationsmedizin den Nährboden für eine ungeheure und skrupellose Ausbeutung des Menschen. Ich habe dieses Bild im Internet gefunden. Vor allem in Ländern der Dritten Welt verkaufen zunehmend Menschen ihre eigenen Organe, Sie nötigen ihre Kinder, es werden bereits Kinder, wir haben es neulich auch gehört, gezeugt in Vergewaltigungslagern und so weiter, um Menschen für die Organentnahme zu produzieren und. Das zieht einen ganz langen Rattenschwanz an brutalsten, menschenverachtenden Taten nach sich. Man sieht es bei denen, die haben hinten alle einen Schnitt. Die wurden entweder alle gewaltsam in Krankenhäuser gebracht oder wegen anderer geringfügiger medizinischer Behandlung wurde ihnen ohne Einwilligung die Organe entnommen. Ein Bericht aus China aus dem Jahr 2006. Der Häftling stirbt bei der Exekution nicht, denn die Henker wissen ja schon vorher, von welchen Häftlingen die Organe bereits ans Krankenhaus verkauft wurden. Voraussetzung für brauchbare Organe aber ist, dass die angeschossenen Häftlinge noch am Leben sind, wenn sie in die Ambulanz zur Organentnahme geschleppt werden. Offizielle Mitteilung eines Arztes aus China. Das heißt, Todeskandidaten für die Todesstrafe werden bewusst nur angeschossen, halbtot geschossen, damit man ihnen noch die Organe entnehmen und Geld verdienen kann. Liebe Geschwister, der Elfenbeinhandel wurde weltweit verboten, um durch die Austrocknung des Marktes für Elfenbein Elefanten zu schützen. Der Mensch ist diesen Schutz heute nicht wert. Im Gegenteil sehen wir längst Bestrebungen, es zur moralischen Pflicht für alle zu machen, ihre Organe zu spenden. Ich kann euch praktisch nur dringend raten, fertigt Patientenverfügungen an, Vertretungsvollmachten, gehört beides zusammen, wo diese Dinge regelt, damit auch eure Angehörigen in solchen Fällen aus einer Entscheidungsnot genommen sind und die Entscheidung von euch schon klar getroffen ist. Hat übrigens auch damit zu tun, die Ehe ist, was medizinische Angelegenheiten betrifft, in unserem Staat völlig entwertet. Wenn einem Ehegatten heute ein Unfall passiert, der ist nicht mehr ansprechbar, ist nicht gesagt, dass Sie als Ehegatte den überhaupt noch besuchen können. Rein rechtlich kann der Staat eine willkürlich fremde dritte Person als Bevollmächtigten, auch medizinisch Bevollmächtigten, einsetzen und Sie sind ein x-beliebiger Fremder und Dritter, der mit diesem Menschen nichts mehr zu tun hat. Das ist Rechtslage unseres Staates. Deshalb Patientenverfügungen, Vollmachtserklärungen und so weiter, die Regeln, wer im Falle des Krankheit, wo ihr selber dies und jenes nicht mehr geschäftsfähig entscheiden könnt, Menschen eures Vertrauens, eurer Familien das entscheiden können. Ganz praktische, hilfreiche Empfehlung aus diesem zum Teil sehr unappetitlichen Gesamtthema. Nun sind wir aber als Gemeinde nicht nur gerufen zu predigen, rechte Lehren zu verbreiten, sondern auch einander beizustehen, einander zu helfen und zu tragen, dieses Leben mit seinen Lasten zu meistern. Ich war am letzten Sonntag auch beim Thema Pflege. Das heißt zum Beispiel auch ganz praktisch, da geht es ja auch um Leben. Dass wir nicht nur sagen, was da richtig ist, dass wir als Gemeinde, als Familie zusammenstehen. Und ich lade euch alle Geschwister auch ganz herzlich ein, wo ihr selber mit Lasten eures Lebens beladen seid, kommt zur Gemeinde, kommt zu uns, dass wir euch auch helfen können. Das ist entscheidend wichtig. Dazu hat Gott auch Gemeinde als Familie zusammengestellt, dass wir diese Lasten des Lebens miteinander tragen. Das ist der Auftrag an uns, dass wir als Gemeinde zusammenstehen. Und zum Schluss noch, wirklich ganz zum Schluss noch die Frage, was sagt uns dieses Gebot über Gott, über das Wesen des Herrn? Er ist der Schöpfer des Lebens. Er will nicht unseren Tod. Er will unser Heil, er will unsere Rettung. Das hat er in Jesus Christus für uns vollbracht und zum Leben uns alle berufen. Und interessant, in der Vorbereitung habe ich noch gedacht, Offenbarung 22, da spielt dann das Buch des Lebens eine große Rolle, der Baum des Lebens, das Wasser vom Strom des Lebens in der heiligen Stadt. Da geht alles ganz ums Leben. Da ist der Tod beseitigt, endgültig vernichtet und wirkliches Leben, unbedrohtes Leben ist da. Und heute schon, liebe Geschwister, dürfen wir von diesem Brot des Lebens essen. Und dazu lädt uns der Herr jetzt gleich an seinen Tisch ein im Abendmahl. Da können wir leben, feiern in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Amen.